Rock'n'Roll. Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich sitze hier in Camp Linford und habe einen neuen Gast, aber ja, der ist schon gebraucht. Ich habe den geklaut beim Straßenjäger. Moin, Kai.
Einen schönen guten Morgen, Andreas. Grüß dich. Hi.
Hi. Wie ist es?
Ja, sehr schön. Bin ein bisschen aufgeregt. Die Temperatur steigt. Heute um 17 Uhr eröffne ich die allererste Fotoausstellung meines Lebens.
Ja, und ich habe heute Morgen auch schon gehört, welch wichtiger Mensch da hinkommt. Der liebe Mike.
Ein gewisser Mike Kroner.
Ja, der hat heute Morgen einen Podcast rausgebracht, den habe ich gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf oder nicht. In doppelter Geschwindigkeit mir reingezogen.
Oha. Ja. Da kannst du zuhören.
Ich mache das gerne.
Ah ja.
Ja, weil ich kann mich ja, dann schön. Besser fokussieren, wenn ich Podcasts in doppelter Geschwindigkeit höre.
Wow.
Ja. Ja, und daher weiß ich, dass heute Mittag eine Ausstellung ist. Ich wusste nur gar nicht, dass du der Künstler bist.
So ist das.
Jetzt wird es ja nochmal spannend.
Gesagt, er will da eine Doku drüber machen.
Ja. Ja, das kann er sehr gut.
Das macht er toll.
Ja. Ich hatte auch schon die Ehre.
Habe ich auch genossen und gesehen.
Ja. Ja, wir haben gerade schon über Altglas geredet im Vorgespräch. Aber ich glaube, das war ein anderes, oder?
Ja, das war einfach Altglas. Also nicht das Gute, sondern Altglas. Und da bin ich dann halt mit dem Altglas unter dem Arm in unsere Kellertreppe runtergesegelt. Deswegen liege ich hier auch so ein bisschen komisch vor der Kamera. Ich habe nämlich eine gebrochene Rippe.
Autsch. Ja, da darf man nicht aber so viel lachen, ne? Also lachen ist da schon mal doof, ne? Also keine Witze heute. Ja, das ist gemein. Ja, wir haben kein Thema, wir reden einfach so frei raus. Mhm. Da frage ich natürlich erst, du bist auf Instagram und Co. als Blende 1.8 unterwegs.
Ja.
Für viele ist das sehr weit offen, für andere ist das geschlossen. Wie kommst du dazu, 1.8?
Relativ simpel. Der Account hieß Kai Liebermann und das war eingestellt an irgendeinem Objektiv. Frag mich nicht mehr, welche Kamera die vor mir lag, als ich gedacht habe, du machst hier so einen Fokus jetzt auf Fotos. Ja, stell doch mal Blende ein. Und dann habe ich gedacht, okay, raus aus diesem Impuls habe ich dann den Account Blende 1.8 genannt und habe ihn da ich zu der Zeit mit einer Leica M8 fotografiert habe, auch so ein bisschen in diesem rot-weißen,
ein sehr schönes Logo, ja.
Leica-ähnlichen Stil, ne? So ein F1.8 drin gemacht. Und ja, dann gab es auch viele Leute, die dem gefollowt sind und ich habe mich in den Arsch gebissen.
Warum?
Als ich mal darüber nachgedacht habe.
Mhm.
Rot-weiße Farbgebung, 1.8. Viele Nazis nutzen das als Code.
Okay, da kenne ich nur andere Zahlen.
Da steht die 1 für A und das 8 für H. Adolf
Hitler. Ja, ja.
Das und ich habe gedacht, was bist du für ein Hornochse? Du fotografierst sowieso am liebsten mit dem 1-2er Vogtländer dann mittlerweile.
Na, okay.
Aber gut, es ist etabliert und ich habe auch nicht den Eindruck, dass ich rüberkomme als jemand, der irgendwelche Sympathien für Nazis oder die AfD hätte oder so.
Also bisher noch nicht.
Ja, und das und wird auch nicht passieren. Ja.
Also von dem, was ich bisher mitbekommen habe, passt das auch überhaupt nicht. Ja. Nein, nein.
Ja.
Ja, und ich bin da nicht drauf gekommen. Also ich bin da sehr sensibel für manche Dinge, aber da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja. Ja, wird oftmals so als Zahlencode leider von dieser Klientel benutzt. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, aber das bleibt jetzt so und ist etabliert und auch eine schöne Plattform. Und ich freue mich, dass da so viel Kollaboration raus entsteht, wie jetzt mit dir oder mit Mike. Mit Mike werde ich demnächst hier über die Lande ziehen und mal so ein bisschen dokumentieren, was hier so passiert. Man sagt ja immer, aus der Heidschnucken in Richtung Norden. Und Leute, die Blech verbiegen, wo dann hinten Autos rauskommen, hier in Wolfsburg, passiert ja nicht viel. Das stimmt aber nicht. Es ist total interessant. Hier ist einiges los und es gibt viele Leute, die sehr interessante Sachen machen. Und denen haben wir schon mit ein paar Leuten gesprochen, die wollen wir uns jetzt auch mal genauer angucken. Mike wird dann eher videolastig arbeiten, ich eher fotolastig.
Aber in die Landschaft soll es gehen.
Ja, genau.
Ist das so dein Schwerpunkt in der Fotografie? Oder?
Nee. Ich gucke ja, sieht man ja auch hier, ne? Das ist von heute Morgen.
Das ist
sweet. Das ist die schöne Fußgängerzone von Wolfsburg.
Ja.
Und ja, könnte man so als Street betrachten. Was mich halt so interessiert, sind so Strukturen. Also viele Leute sagen auch immer, wenn sie meinen Account angucken, oh, da ist ja total viel Lost Places. Das ist richtig, aber womit sich auch meine Ausstellung auseinandersetzt, was mich eigentlich daran interessiert ist, wenn man jetzt das nimmt vom letzten Wochenende zum Beispiel, da gibt es eine Futterflockenfabrik hier in Vorsfelde.
Futterflockenfabrik, ja, okay.
Futterflockenfabrik Vorsfelde.
Liebe Zuhörer, wir sind jetzt bei den Zungenbrechern angekommen.
Genau. So, und warum ist das so interessant? Vorsfelde ist seit 1978 ein Stadtteil von Wolfsburg. Mhm. Und wenn ihr Wolfsburg hört, klar, denkt man an Autobau. Aber die Menschen hier haben auch vor dem Autobau schon von irgendwas gelebt.
Sehr wahrscheinlich.
Einer der wesentlichen frühindustriellen Arbeitgeber war hier zum Beispiel die Futterflockenfabrik. Und was mich in der Fotografie halt so interessiert, ist mal so darzustellen, was ist denn noch über von dem, was war und was entsteht gerade. Das ist auch Schwerpunkt meiner Ausstellung, so die Transformation, die hier gerade in Wolfsburg stattfindet. Die Ausstellung heißt ja Licht und Schatten. Im Moment ist es so, wenn du Manager-Magazin liest, Handelsblatt oder halt auch ein Spiegel, da ist dann immer Wolfsburg, Owei, Drama. Ja? Ist auch richtig. Weil die Automobilindustrie, so wie wir sie kannten, ist einer, wie es so beschönigend heißt, Transformation unterlegen. Also die ändert sich.
Von die
deutsche Ingenieure
ja.
Können ganz toll viel. Mechanik und Verbrenner.
Ja. Ja.
Aber das deutsche Ingenieurswissen ist gar nicht mehr so gefragt, weil zum Beispiel die Chinesen das einfach übersprungen haben.
Mhm.
Die haben gesagt, wir werden nie diese Perfektion erreichen, wie es ein deutscher Ingenieur kann, der ein Getriebe braucht. Also überspringen wir die Phase und gehen auf Elektro.
Wir brauchen keins.
Wir brauchen das Getriebe gar nicht. Genau. Und wenn du dann guckst, dass hier zum Beispiel in der Region Wolfsburg 7 Jobs an einem VW-Arbeiter dranhängen und VW gerade, das ist so vereinbart, 75.000 Jobs abbaut, dann ist klar, dass hier eine Menge passiert in der Region.
Ja.
So. Und meine Ausstellung ist natürlich ein Beitrag zu dieser öffentlichen Diskussion. Okay. Das Tolle ist auch, dass die an einem prominenten Platz, nämlich hier in dieser Fußgängerzone, die ihr hinten seht,
okay.
aber in die andere Ausrichtung, steht im Avaalto Kulturhaus, das 61 gebaut wurde. Wunderschön, architektonisch, ein irres Ding. Und aber als Schaufenster zur Stadt ist. Das heißt, das ist nicht irgendwo im geschützten kulturellen Raum, wo man dann halt mit Champagnergläsern anstößt. Und eben nicht. Es ist genau in der Fußgängerzone und das ist der Avaalto, sah sich sehr sozialer Architektur verbunden. Und hat halt gesagt, er will Architektur bauen, die von allen genutzt und wahrgenommen werden kann. Deswegen ist Wolfsburg auch die einzige Stadt in der ehemaligen Bundesrepublik, also im Westen, die ein Kulturhaus hat. Das kennen wir sonst nur aus der DDR.
Ja, stimmt.
Das ist aber so gemeint, dass wirklich die Bürger der Stadt das nutzen können. Und das kommt halt auch daher, dass Wolfsburg 1938 von den Nazis gegründet wurde und Wolfsburg dann gesagt hat, Schluss damit jetzt. in den 50er Jahren, wir wollen jetzt eine Architektur haben, die demokratisch und zugänglich ist. Und von daher, also mich berührt das schon auch und ich freue mich natürlich, dass ich da ausstellen darf, weil es halt ja, in der Stadt, die so betroffen ist von der Transformation, so verankert ist und halt auch ein Teil der Stadtgeschichte ist. Und ich habe auch lange überlegt, ich habe über 1000 Fotos von diesem aber Alto Kulturhaus, ob ich da nicht in eins mit reinnehme. Aber ich habe gedacht, da es Spielfläche selbst wird, muss ich da nicht auch noch ein Foto aufhängen oder aufstellen. Aber das ist schon wichtig, das ist verankert in der Stadt, das ist in der Fußgängerzone und in dieser Fußgängerzone siehst du halt auch die Transformation. Also ist alles eng miteinander verbunden. Mhm. Und dann, wenn du halt fragst, was ist so Schwerpunkt meiner Fotografie, naja, ihr seht es, schwarz-weiß. Warum? Weil ich bin ziemlich interessiert an Strukturen und ich habe den Eindruck, schwarz-weiß macht es einfacher, Strukturen zu sehen. Also, ja, ja, wenn ihr hier reinguckt,
ja.
Hinter mir diese Struktur dieser 1961 gebauten und 1974 renovierten Einkaufspassage, die wird halt sehr deutlich, einfach dadurch, dass ich hier schwarz-weiß Lichtschatten
Farbe würde
auch der Verlaus. Ja, genau.
Ja.
Also Farbe gestellt halt anders da, ne?
Ja, der lenkt auch total ab. Ja. In vielen Dingen.
Ja, das kann sein. Ja. So, und das ist es so halt, was mich so catcht. Und da komme ich auch nicht von los. Ich bin hier im Fotoclub in Wolfsburg und auf deren Website haben wir auch immer unsere Fotos. Ich habe da auch nur Schwarz-Weiß-Fotos. Und dann habe ich die Kollegen vom Fotoclub gefragt, wann kommt da mal ein Farbfoto? Ich habe gesagt, wahrscheinlich nicht vor September 2026. Also vom Gefühl her. Ich kann mich dem nicht lösen. Ich kann mir nicht von Schwarz-Weiß lösen. Ich war mit meiner lieben Frau in den Herrenhäuser Gärten, Barockgärten.
Ich kann das so nachvollziehen.
Ja.
Ja. Obwohl bei mir langsam Farbe wächst, dass ich mich mal traue, in gewissen Situationen Farbe zu machen. Aber ich glaube, das ist so auch so, weil Schwarz-Weiß ist tatsächlich, jetzt hauen die mich alle, in manchen Situationen einfacher.
Jetzt hing gerade der Stream.
Ich sag Schwarz-Weiß. Jetzt hauen
dich alle, bis dahin habe ich dich gehört.
Ist in manchen Dingen einfacher. Weil Farbe, wie ich finde, ganz oft ablenkt. Ja, wenn ich jetzt dieses Streetfoto von dir sehe und ich habe da irgendwie eine orange Mülltonne, so eine Signalfarbe, da wandert mein Auge automatisch hin. Und wenn dieser berühmte Spruch, wenn ich ein Porträt mache in Farbe, dass ich dann die Bekleidung fotografiere und in Schwarz-Weiß die Seele, ich finde, da ist ganz viel dran und ich finde, es ist sehr, sehr viel schwerer, die Seele von einer Person einzufangen in Farbe. Und das Foto dann so zu machen, dass die Farben nicht ablenken. Jetzt wird genickt.
Also für die Leute im Audiostream, ich nicke. Und das sind sehr wichtige Worte, die mich wahrscheinlich heute Abend, wenn ich dann das ganze Adrenalin nach der Ausstellung wieder aus dem Körper habe, nochmal beschäftigen werde. Warum? Ich habe viel in Indien gearbeitet und Indien ist Farbe.
Ja, ja, ja.
Und wenn du von der Seele sprichst, die in Farbe einzufangen, dann muss ich echt nochmal drüber nachdenken. Aber das nehme ich mir mal als Hausaufgabe mit. Danke. Das ist ein wichtiger,
ja, ich hab das tatsächlich
wichtiger Denkanreiz.
In der Streetfotografie. Hier in Deutschland bin ich ganz klar schwarz-weiß. Komischerweise, ich war jetzt mehrfach in Amsterdam, da kriege ich das nicht hin. Da habe ich auch schwarz-weiß Porträts gemacht von Leuten. So dieses einfach auf der Straße, dieses Kennet-Shot. Aber so die generellen Street-Fotos in Amsterdam. Amsterdam ist so laut und so bunt und so grell von den Farben. Das gehört für mich dann einfach dazu, das dann auch mit zu fotografieren in Farbe. Das ist wahrscheinlich in Indien ähnlich. Da ist wahrscheinlich auch saubunt.
Oder ich habe in Mexiko, habe ich 3 Jahre gelebt.
Oh Mann.
Ja, da habe ich ganz viele Fotos eigentlich nur in Farbe gemacht.
Okay.
Weil Farbe, auch die Codes, die hinter den Farben stehen. Also ich habe in Atlixco gewohnt. Atlixco geschrieben.
Okay.
Und im ersten Jahr, also wir sind da eingezogen im Februar und im Oktober, sind wir plötzlich nicht mehr weggekommen von zu Hause. Weil der Ort rappelvoll war mit diesen Pickup-Trucks, die man so aus Nordamerika kennt, Kanada, USA, Mexiko. Und die waren beladen mit Blumen, mit roten und gelben Blumen. Und so naiv, ne? Also hier als Europäer, wie man da so hinzieht, uns gesagt, was ist denn das? Und ja, die Tage der Toten waren das, die halt als ein total positiv besetztes Fest wird da aller Seelen und aller Heiligen gefeiert in Mexiko. Und die gelbe Blume, ich weiß gar nicht, wie die heißt, und diese rote Blume, die da LKW-weise verkauft werden, stehen halt für Wiederauferstehung und für Treffen mit den Toten, die halt total positiv wahrgenommen werden.
Da ja, die haben da auch diese Zuckerschädel, ne? Diese bunten Totenköpfe.
Ja, schade. Ja, Totenköpfe aus Zucker.
Diese bunten Totenköpfe, die so angemalt sind. Ja, spannend.
Ja, und dann habe ich mir ein paar Chucks gekauft. Also nur mal so, ne? Ein paar Chucks gekauft, die von einem Künstler aus Oaxaca angemalt waren. Und Converse hatte damals in Mexiko so eine Initiative gestartet. Meinst du, ich hätte die in Europa einmal angehabt?
Ja, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ne. Das ist schon sehr auffällig. Obwohl, wenn so eine Ausstellung, wenn man so den Künstler raushängen lassen möchte, dann so ein bisschen extravaganter Style.
Ne, muss jetzt nicht sein. Also ja, Farbe. Meine M8, die ich wirklich als Schrott gekauft habe, mit der ich wahnsinnig gern fotografiere, habe ich jetzt auch vor ein paar Wochen mal einen UV-Sperrfilter verpasst. Sodass ja, die hatten einen CCD-Sensor drin, der schwarze Bekleidung, zum Beispiel Samt, so violett verfärbt. Also die Kante, das war ja die erste digitale Kamera.
Noch mit dem APS-C-Sensor, ne?
APS-C-Format, genau, hergestellt von Kodak. Ja. Aber die Farben, ich bin immer schon verliebt in die Farben, auch wenn ich 90% schwarz-weiß mit dem Ding fotografiere. Und es ist aber schon schön, wenn man jetzt den UV-Filter, den UV-Sperrfilter oder Infrarot-Sperrfilter, so es heißt, korrekt da drauf hat. Und dann schwarz tatsächlich auch schwarz ist, wenn man in Farbe fotografiert. Wenn man schwarz-weiß fotografiert, hat die Kamera den Vorteil, dass sie eben den Infrarot-Sperrfilter nicht vorm Sensor hat, wie alle anderen, die danach kamen, die M240, die M10, M11 und so weiter. Und oder die M9 hat den auch schon. Und dann kriegt man wunderschöne Farbfotos hin und ich übe mich damit auch. Also ich habe auch ein paar schöne Bilder von den Blümchen in den Herrenhäusergärten gemacht am Wochenende, aber irgendwie gibt es mich dann halt doch nicht so.
Der Deutschland ist schwarz-weiß.
Wahrscheinlich.
Ja. Ich mache mir ein T-Shirt.
Ja. Aber Street ist einfach schwarz-weiß auch, ne? Und Architektur ist auch meistens schwarz-weiß.
Ja, aber wie gesagt, im Ausland ist manchmal, wenn da die Farbe so kracht, dann wird es schwer, finde ich.
Ja. Richtig. Interessante Beobachtung. Ich war voriges Jahr auf einer Tauchbasis auf Lanzarote. Also neben Fotografiererei beschäftige ich mich halt auch viel damit, als Dive Guide unterwegs zu sein oder als Rescue Diver irgendwelche anderen Geschichten zu betreuen. Jedenfalls war ich voriges Jahr auf Lanzarote und habe noch hier so eine alte Canon PowerShot S95 und für den habe ich für 80 Euro ein Unterwassergehäuse gekauft.
Ja.
Und dann fotografiere ich damit schwarz-weiß unter Wasser. Lanzarote, die Jungs um mich rum, alles Spanier, die sagen, ah, du bist total verrückt, wie kannst du nur unter Wasser schwarz-weiß fotografieren? Ich sage, Leute, es ist total geil. Also ihr habt hier, ne, Lanzarote gibt so einen tollen Landsockel mit weißem Sand.
Ja, da hast du einen mega Kontrast.
Dann hast du Hammerkontraste und ich sag halt, ne, wie ich es eben gesagt habe, die Strukturen. Also da kommen dann irgendwelche Schwärme vorbei, die haben jetzt nicht so Großfisch wie in Asien oder so, dass da Haie oder Walhaie oder Rochen oder sowas unterwegs sind. Aber es sind wunderschöne Bilder. Also, natürlich, ne? Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters.
So ist das.
Wunderschön. So, eins von den Bildern hängt jetzt aber auch in der Tauchbasis.
Ja, dann hast du aber quasi
bösen Schwarz-Weiß-Fotos.
Dann hast du wahrscheinlich auch mehr die Seele des Fisches eingefangen.
Ja, genau. Also, und ich habe jetzt auch, ich war jetzt einen Monat in Thailand, den März über, auch als Dive Guide. Und da habe ich auch ganz viel Schwarz-Weiß fotografiert. Und dann haben die, ne, ich stehe ja so auf Struktur, dann haben die da ein künstliches Riff, das sind riesengroße Stahlwürfel, wo aber halt nur so praktisch die Ecken zusammengeschweißt sind. Die haben die einfach ins Meer geschmissen. Und einen Morgen tauche ich da so lang.
Jetzt einfach als für die Touristen oder um da die Natur zu erhalten?
Zur Absicherung der Riffe. Also es soll ein künstliches Riff werden, damit sich da mehr Korallen ansiedeln.
Ah, okay. Also Naturschutz jetzt nicht für die Taucher, ja, sondern
ist natürlich Side-Effekt ist an der Stelle, dass die Taucher aber Schönes zu gucken haben, weil sich dann natürlich dann jede Menge Getier ansiedelt. Und das in Schwarz-Weiß, boah, das fand ich schon richtig nett. Auch mal ein Reel gemacht, wo ich dann gesagt habe, hier mit nicht Jason Pollock. Oh Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wie das so ist. Aber es gab einen Künstler in den 70er Jahren, der hat immer schwarze Quadrate gemalt. Und
ich überlege
gerade. Also in der Pop-Art. Nicht in den 20ern hier, wie hieß der Russe mit dem berühmten schwarzen Quadrat, der mit der abstrakten Kunst angefangen hat, sondern einer in den 70ern, Amerikaner. Name fällt mir auch gleich noch ein.
Ich kenne das.
Und dann habe ich gesagt, hier tauchen mit eben nicht Jason Pollock. War natürlich ein Witz, aber so in die Richtung ging das. Hat mir ganz gut gefallen, natürlich auch schwarz-weiß. Ja, und Zeug mache ich dann auch.
Sonst, ja.
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 Wenn das Licht stimmt.
Ja, und da steht die Monochrom aber nicht auf der Wunschliste.
Nee, die habe ich ja.
Ach, du hast die Monochrom.
Also ich habe eine M11 Monochrom hier.
Ach so, ich hatte immer noch eine M8. M11 Monochrom, ja fein.
Ja. Ja, und wer zuhört, wer sich interessiert, ich überlege, eine M246 zu verkaufen.
Monochrom.
Ja, die 246er ist die Monochrom von der als M ausgewiesen. Also
ich glaube, wir unterhalten uns nach der Sendung nochmal.
Nee, aber da zerfließe ich ja. Da zerfließe ich ja. Weil, du sagst ja, ich bin hier der gebrauchte Gast, schon einmal durch einen Podcast gezogen vom Straßenjäger.
Ja, genau.
Der hat mich ja da reingelabert und hat gesagt, hier, mein lieber Freund, hör mal auf mit dem ganzen Lightroom-Quatsch. Du verballerst nur Lebenszeit. Mach doch die Fotos gleich so, dass du sie als JPEGs benutzen
das
kannst. Jetzt brechen alte Wunden auf.
Das ist der Christoph, ja. Ja.
Aber ich muss sagen, ich habe dann gesagt, er hatte das Vorgespräch mit mir geführt, Ende Februar, Anfang März. Und im März bin ich dann nach Diktat verreist, nach Thailand sozusagen. Und dann habe ich gedacht, na, nehme ich mal, der Christoph hat ja schon ein bisschen mehr Fotoerfahrung als ich, ein paar 20 Jahre. Ich fotografiere ja erst seit Mai letzten Jahres. Nach einer Pause von 33 Jahren.
Nicht schlecht.
Ich gedacht, hör dem alten Mann mal zu und nimm dir das mal zu Herzen. Und ehrlich gesagt, also ich muss das ehrlich sagen, ich habe jetzt seit 28. Februar oder so nicht mehr Lightroom angepackt.
Okay.
Und ich zerfließe wirklich, wenn ich die sehe. Ich zerfließe, wenn ich diese JPEGs sehe, die da aus der ML hinten rausfallen. Also,
die sind schon klasse. Ja, aber ich bin einfach nicht professionell genug, um only JPEG zu machen. bei dem Christoph geht es da
andersrum. Ne? Ich bin ja Anfänger. Ja. Ich,
dem Christoph geht es da um Geschwindigkeit.
Ich habe einfach noch nicht diese Ansprüche entwickelt.
Ja. Dem geht es um die Geschwindigkeit. Ja, genau. Ja, weil der fährt mit der Bahn in der Stadt, dann macht er seine Fotos und auf der Rückfahrt in der Bahn lädt er schon aufs Handy und haut die dann raus. Ja. Ich fotografiere in RAW und mache das auch. Mhm. Ich ziehe mir die auch zum Teil aufs Handy und rotze sie dann auch raus. Aber es gibt manche Bilder, die dann einfach noch ein bisschen mehr Liebe gebrauchen können. Und die dürfen dann auch auf dem Rechner bearbeitet werden, aber nicht mit Lightroom, sondern mit dem RAW-Konverter und dann in Photoshop noch abgespeichert und fertig.
Ja.
Ja. Aber ich lasse da auch keine Monate vergehen, sondern ich komme nach Hause, Garde rein, runterladen und fertig. Ja.
Das ist mir auch extrem wichtig. Ich mache das bei einigen Fotos oder habe das gemacht bis Ende Februar. Wie gesagt, seit Ende Februar habe ich jetzt Lightroom nicht mehr angefasst. Aber ich verstehe, was du meinst. Und von daher, natürlich speichere ich auch die Fotos als RAW noch ab. Muss ja keiner, wir sind ja unter uns, muss ja keiner Christoph erzählen.
Der Christoph kriegt das nicht mit. Nein. Grüße gehen raus und winken an den Straßenjäger. Aber ich habe da, wie gesagt, auch einen anderen Workflow wie viele andere. Viele gehen dann ja durch, die haben das dann im Lightroom. Wie gesagt, nutze ich nicht. Und dann geht das los mit Sternchen, Bewertungen und so weiter. Ich bewerte meine Fotos nicht. Ich gehe die durch, Bild 1, gefällt mir, öffne das, entwickle das vielleicht noch ein bisschen. Also im Grunde mache ich an meinen Bildern zu 99% nicht mehr, als wie ich tatsächlich damals in der Schule im Fotolabor auch machen konnte. Wenn ich die entwickelt habe.
Ja.
Ne? Also das viel mehr mache ich da nicht.
Lightroom,
ne? Ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, vielleicht mal ein bisschen weich abwedeln oder sonst irgendwas. Ein bisschen einen Ausschnitt korrigieren, damit es wenigstens gerade steht. Und von Großkroppen bin ich nicht so der Fan. Gut, ich habe auch nur Kameras mit 24 Megapixeln, also muss ich halt schlecht reden. Geht nicht anders. Und das war dann. Und dann habe ich die abgespeichert und fertig.
Ich habe mich ja länglich und sehr theoretisch ausgelassen über Kroppen, Nachbearbeitung, Pipapo in dem Podcast mit dem Christoph, weil bin zwar im Vorruhestand und ihr könnt euch das vorstellen, wenn ich hier in Wolfsburg lebe, habe ich mal bei einem, und das sehr lange, ortsansässigen Automobilhersteller gearbeitet und da die IT für das Engineering geleitet. Und von daher arbeite ich auch immer noch als Berater, allerdings für andere Unternehmen, in dem ganzen Kontext KI. Und dann hatten wir das Thema so aufgespannt, Christoph und ich, ja, wie sieht denn das aus, KI in der Bildgestaltung? Ich sage jetzt bewusst Bildgestaltung. Und dann kann man natürlich, ich will jetzt die ganze Diskussion nicht nochmal aufmachen, zumal das sehr theoretisch war, der Ansatz, den wir damals gewählt haben. Ja. Aber am Ende ging es um Authentizität.
Ja.
Und von daher habe ich auch in Lightroom, ändere ich vielleicht mal ein bisschen die Belichtung, wenn ich mich verhauen habe. Oder ich rücke den Ausschnitt zurecht. Und ich bin ja ein großer Fan von Croppen. Weil ich hätte früher mit meiner Canon AE1, also ich habe 1992 habe ich aufgehört zu fotografieren aus ethischen Gründen. Weil da habe ich für das UN-Flüchtlingshilfswerk während des Krieges in Bosnien gearbeitet. Und da habe ich gesagt, das Fotografieren hier überlasse ich jemand anders. Und das war auch gut so. Ja, sollte ich heute vielleicht anders machen. Die Fotografie auch nicht mehr so einen Punch hat, so eine direkte gesellschaftliche Wirkung. Einfach durch die Schwemme der Fotos, die es gibt. Aber damals habe ich gesagt, okay, hier verbietet es sich mir zu fotografieren. Und zu der Zeit habe ich das auch so gemacht, da habe ich dann halt vielleicht über den gewählten Ausschnitt des Vergrößerers gecroppt. Heute würde man sagen, croppen, den Bildausschnitt zu wählen.
Ja, gewählter Ausschnitt.
Bei mir mache ich da auch nicht. Das ist so. Und einen muss ich trotzdem nochmal zitieren aus dem Podcast mit Christoph, dieses berühmte Bild, und wir haben wahrscheinlich alle mal ein T-Shirt mit ihm draufgetragen, von Che Guevara.
Ja, ja.
Und genau das Bild. Das hat Korda gecroppt. Das ist mit einer Leica 2 geschossen, das Bild. Mit einem Kodak-Film. Ich sag jetzt wahrscheinlich Trimax, den gab es aber damals noch nicht. War der Vorgänger vom 400er Trimax. Alten Schwarz-Weiß-Film. Und da steht Cienfuegos neben ihm und Fidel Castro. Und die hat er einfach rausgeschnitten. Und Che Guevara guckt so heldenhaft, weil er von der Sonne auf dem Rednerpult geblendet wird. Mhm. Er guckt so übers Publikum hinweg. Und da ist dieses berühmte Foto entstanden,
das
wir alle kennen.
Was wir alle
auch
kennen.
Total kontrastreich und halt so grafisch, weil es hochgekroppt ist. Das ist so. Also, von daher, diese Diskussion, kroppen ja, nein, ich sage Leica Community, führt die Diskussion gerne weiter, aber ich kroppe, wo es sinnvoll ist.
Ich habe, wie gesagt, ich habe ja nur ein paar Megapixel, ich habe ja nicht so viele.
Ja.
Ich muss dagegen sein.
Ja, nee, ja. Ich habe ja nur 10 Megapixel in meiner M8 und da kroppe ich aber auch.
Mhm. Aber die nutzt du noch viel.
Ja. Ich habe jetzt letzte Woche vielleicht 600 Fotos damit gemacht, ja.
Wow, Respekt. Ja, ich liebe Eugel oder suche immer noch. Und da ist mir eigentlich für das, was sie an Auflösung hat und so weiter, einfach viel zu teuer, den Vorgänger von der M8.
Ein Vorgänger? Die M7?
Nein, die ist ja analog. Ich rede von der digitalen. Die
ist analog.
Die Legende, also ich habe keine Belege, okay. Die Legende besagt, dass Leica gesagt hat, man kann die M nicht digital machen.
Mhm.
Sagt die Legende. Also,
richtig.
Ne? Mhm. Und dann ist irgendjemand hingegangen und hat eine Vogtländer Besser R auf den Tisch gestellt. Aber da stand Epson RD1 drauf.
Ja, genau. Das ist ja
genau. Und das ist die erste digitale Messsucherkamera und somit quasi der Vorgänger der M8.
Ja, okay.
Ja, ich besitze dann die analoge Version, die Vogtländer R2.
Mhm.
Tolle Kamera, bin ich sehr glücklich mit. Und diese Epson RD1, die wäre nochmal was für den Schrank. Aber die hat nur 6 Millionen Pixel Auflösung. Und das ist schon nicht so viel. Jetzt gar nicht wegen Crop, sondern einfach auch wegen einer gewissen Klarheit, die vielleicht am Ende nicht mehr da ist.
Ja, ja. Kann ich verstehen, ja. Also,
und wenn man dann so den Preis sieht, was man dafür heute noch zahlen darf, dann ist übel.
Ja, man muss halt gucken. Ne? Und
aber es ist was also Besonderes.
Ich sage ehrlich, bei der M8 war ich halt mutig.
Mhm.
Weil die haben in Wetzlar die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich ihnen die in die Hand gedrückt habe.
Hast du die revidieren lassen?
Die Belederung war total, ja, die Belederung war total runter. Es gab etliche technische Probleme, aber die lieben Menschen in Wetzlar frickeln die dann auch wieder zusammen.
Ja, ist doch schon toll.
Und dann. Also, ja, es ist dann immer noch nicht billig, aber ich sag mal so, für 1.400 € hatte ich dann halt eine M8, wohlgemerkt nur einen Body.
Nur einen Body, kein Objektiv.
Genau.
Ja. Aber das Glas passt dann ja weiter, von daher.
Ja, genau.
Ne? Und das ist schon was außerordentlich ist. Das hast du jetzt nicht bei jeder Marke, sag ich mal.
Ja, ja. Das ist so.
Ja, und ich möchte noch mal eben eine Sache loswerden zu der Epson.
Mhm.
Die hat nämlich einen Spannhebel. Und nicht aus Spielerei, wie bei dieser Fuji Hive, sondern du musst den Verschluss wirklich noch mechanisch spannen.
Ach, toll.
Ja, ne? Merkst du, wie das anfängt zu kribbeln in den Fingern? Merkst du das?
Ja. Das war mir nicht bewusst. Also ich habe halt nur theoretisch, ich habe noch nie eine in der Hand gehabt. Ich habe das nur mal immer so gelesen. Mhm. Aber das war mir nicht bewusst. Das ist ja schon
richtig, richtig, ja, ein analoges Feeling mit einer Digitalkamera.
Ich frage mich halt auch, was man tun müsste, um Vogtländer hinzukriegen, dass die mal
aktuelle digitale
besser auflegen.
Boah, das
mit ihrem VM-Anschluss.
Das wäre also der Knaller. Das wäre der Oberknaller.
Da wäre ich das komplett
irrational. Würde ich so feiern. Ja, genau, irrational. Zack, gekauft. Einkaufswagen, Klick.
Ja, aber wir wollen auch dem Herrn Kroner Tribut zahlen, der ja heute Morgen in seinem Podcast gesagt hat, hier Freunde, lass uns nicht so viel über Kameratechnik reden. Aber ja.
Ja, also. Ja, aber das ist immer wieder spannend. Und wir reden ja jetzt nicht über die neuesten aktuellen Modelle, sondern echt über altes Zeug. Und das finde ich schon ganz, ganz gut so, diesen alten Kram. Und wenn wir gerade von alten Kram denken, ich beobachte gerade mit Spannung dieses hier, ich glaube, I'm Back Again heißt das, oder I'm Back. Die haben so eine Filmrolle, analoge Kamera legen kannst. Also da war, glaube ich, noch ein bisschen problematisch, aber ich habe das auch nicht gut übersetzt gekriegt mit dem Akku, dass die dann auch wirklich nur irgendwie für eine halbe Stunde das Akku halten kann oder so. Da weiß ich noch nicht,
wie es genau ist. Es wäre halt in einer MP oder MA wäre es halt auch nur ein APS-C-Sensor, ne?
Richtig.
Und ich finde das auch super schick.
Ja, die ist
nach
klasse.
Nach dem ersten Impuls habe ich gedacht, ach Gott, dafür kann ich aber oft zum Rossmann gehen. Oder, und hier muss ich Werbung machen, zu Foto Wegbad in Hannover. Hallo Leute hier draußen. Wer in der Region Mittel- oder Norddeutschland lebt, unterstützt Foto Wegbad. Ein Fotolabor, das eure individuellen Wünsche für kleines Geld umsetzt. Traditionsunternehmen seit 1951. Ich habe damit am 23.12., 24.12., also in der Nacht, einen 40-jährigen Geburtstag fotografiert, im Stil der 80er Jahre, also so mit einem Blitz, verkauft an mich von Herrn Groth. Full in your face. Also hier, Andreas hat ja gerade ein Ramones-T-Shirt an, wenn er euch die Cover anguckt. Oder halt auch hier, wie heißen sie, die Should I Stay or Should I Go gemacht haben.
The Clash.
Wie heißen sie denn? The Clash. Die Covers zum Beispiel hier, Guns of Brixton und so weiter. Ja. Mega. Die sind alle auf Dokumentenfilm geschossen, weil die Leute hatten ja nichts damals. Und die haben immer direkt ins, also 400 ASA oder sowas, ne? Und ISO, also ASA hieß das damals, man merkt, dass ich alt bin. Und dann halt immer schön ins Gesicht geblitzt. So hatte ich einen Geburtstag fotografiert mit einer Leica R5. Und Foto Wegbert rief mich dann auch an, ob sie denn da irgendwas noch machen sollten bei der Entwicklung, weil ich habe 6 oder 7 Filme da durchgehauen.
Boah.
War das Geburtstagsgeschenk an die junge Dame, die da 40 geworden ist in der Nacht. Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte es genauso und die Bilder sind traumhaft geworden. Und das Mädel hat sich halt auch gefreut, die ist 1986 geboren. Und 85 ist sie geboren. Und im Dezember und dann war es ihr 40. Geburtstag und dann habe ich halt meine 40 Jahre alten Kamera gemacht und halt analog und die Bilder sind einfach geil geworden und die machen alles, die unterstützen unter anderem auch das Grundstudium an der Hochschule für Bildende Künste in Hannover. Da gibt es nämlich Studentinnen und Studenten, Achtung, die fangen jetzt an, analog zu fotografieren, weil viele, die Technik ist einem ja in der bildenden Kunst freigestellt.
Richtig.
Viele können halt, wie ich, nicht zeichnen. Also sagen die, ich nutze als Ausdrucksmittel Fotografie. Und die bringen alle ihre Filme dahin zum Entwickeln.
Cool.
Und die bringen denen auch noch bei, wie man Filme entwickelt. Also, wer irgendwie im 100-Kilometer-Umkreis wohnt und analog fotografiert, unterstützt die. Die dürfen nicht aufgrund mangelnder Auftragslage eingehen. Die machen nämlich ganz fantastische Fotos und machen christliche Preise. So auf dem Niveau von DM, Rossmann und so weiter. Mhm. Also unterstützt die.
Ja, da kann
und sie man. Haben alles an Filmen da. Innerhalb ja. von 2 Tagen habt ihr alles, auch abgefahrenes Zeug.
Also nichts gegen die Drouarien, ne? Aber da wartest du ja, ja wirklich
ja, ja.
sehr, sehr lange ja, mittlerweile. So. Vor allem für einen Schwarz-Weiß-Film.
Ja, das ist so.
Ja, weil Farbfilm ist ja die Standardmische und Schwarz-Weiß-Film ist irgendwie wohl aufwendiger. Das
kann immer nochmal angerührt werden.
Ja. Obwohl, ich habe mir das ja beibringen lassen, wie ich meine Filme jetzt selber entwickle.
Machst du Schwarz-Weiß selbst?
Ja.
Toll.
Ich bin noch nicht 100% drin. Also ich habe dann nochmal einen Film, der mir dann ein bisschen zu körnig ist oder so. Mhm. Aber der Klaus, der Stammgast, hat mir das beigebracht.
Super.
Der kann das.
Und dann hast du hier so einen Lomo Daylight Hausentwickler Dösken oder wie machst du das?
Ich sehe eine ganz normale Dose, da kommt er rein und fertig. Mhm. Kommt da die.
Das heißt, du freckelst auch dann irgendwie in so einem
richtig,
Sack.
Richtig, ich freckel im Sack rein. Rum, genau. Und mit dem Flaschenöffner ja, genau. mache ich die Filmdose auf und ziehe den okay. da drauf. Und das ist schon ziemliches Gefummel. Aber gut, das schwult und dann geht's ab in die Küche und dann wird die Chemie angerührt. Da gibt es eine tolle App für. Und
dann, die dich dann anpingt.
Die,
jetzt
die,
ist fertig.
Die oder? Dann genau sagt, wie lange ich schütteln muss, wann ich abstellen muss, mhm. wann ich wieder schütteln muss und wie lange die Prozesse dauern. Und die begleitet mich dadurch. Das ist ganz gut.
Ja, du machst mir Mut.
Die App hat, glaube ich, einen Zehner hat die gekostet. Das ist jetzt nicht die Welt, aber dafür hast du die halt lebenslänglich und da sind sämtliche Filme bei, da sind sämtliche Chemien bei, die es so gibt und dann kannst du einstellen, ich habe den Film genommen und ich habe die Chemie nämlich dafür und dann sagt er dir ganz genau, wie lange, welche Mischung du brauchst und dann läuft das, macht Spaß.
Fantastisch.
Ja.
Ja, du machst
und ich sag mal so die Grundausstattung dafür, also der Filmsack und die Entwicklerdose und die ersten Chemikalien dafür, ich sag mal, ein Huni bist du los.
Mhm.
Ja.
Das ist aber noch überschaubar.
Das ist noch überschaubar, ja. Da hast du dann 10 Filme für entwickelt, wenn du die wegbringst. Einen Scanner habe ich 2. Ich habe dann so von Kodak so einen Scanner. Der ist eigentlich ein Fotoapparat in der Kiste. Mhm. Da kann ich die dann mit abfotografieren mit 22 Millionen Pixel. Und dann habe ich noch einen Scanner, der macht das richtig hochauflösend und wahnsinnig toll und mega klasse. Der braucht aber 3 Minuten für ein Bild.
Dieses Kodak-Teil, das hört sich ganz einfach an, also der erstgenannte.
Richtig. Das ist ganz simpel. Einfach durchschieben, fotografieren.
Ja, sowas wäre zu überlegen.
Ja, ich
denke da mal drüber.
Ich schicke dir mal
Link. Ich habe eine komplette i1 Fotoausrüstung für auf eBay 49 Euro oder sowas gekostet, also um die 50 Euro. Eigentlich nur, weil ein gewisser Herr Kroth geschwärmt hatte von einem 50mm Objektiv.
Ja, und hast du das auch, das 1,4er?
Ja, das war damit dabei. Ein 28er habe ich noch und gestern habe ich an der Monochrom, an der M11 Monochrom mit Adapter ein 70-210 gehabt, das da auch dabei war. Aber die Fotos sind scheiße, da muss ich nochmal üben.
Ja, ja. Und das 50er, bist du da auch zufrieden mit oder sagst du?
Da muss ich nochmal rumprobieren.
Der Groth hat einen nassen Hut drauf.
Ich muss mal rumprobieren. Ich plane jetzt mal ganz viele Porträts von Menschen zu schießen. Und da würde ich das wohl mal zum Einsatz bringen. Also wenn ich einen Schwanz einziehe, nehme ich mal einen 50er Vogtländer 1-2. Aber ich würde es erstmal mit dem Canon probieren. Weil das ja angeblich so schöne Unschärfen hat.
Ja, also ich die Haut ich mag's, genau. Ja. Weil das jetzt nicht so super detailreich auflöst, sondern wirklich eine schöne, glatte Haut macht. Und Aber auch nicht zu schwammig. Also ich wäre da sehr, sehr begeistert von dem Objektiv.
Ich muss damit mal rumprobieren.
Gibt es nicht mehr.
Problem ist, ich stehe mal morgens auf und denke so, jetzt auf geht's mal mit dem 50er durch die Stadt. Und wenn ich danach bin, habe ich entweder wieder einen 15er oder einen 28er drauf.
Also dann auch eher weitwinklig.
Ja, das ist dann sehr weitwinklig, aber ja, und ich nehme mir das immer vor, aber ja, die Macht der Gewohnheit muss ich einfach mal brechen.
Ja,
einfach mal was anderes.
Also an meiner M10 ist seit einiger Zeit das 21mm F4 festgewachsen.
Mhm.
Ich kriege das dann nicht mehr
gelöst. Für Street datet sich das natürlich an.
Ja, das ist mega.
Das ist klar. Ja. Das ist richtig. Aber vielleicht mache ich mal das 50er drauf. Es müssen ja nicht immer diese großen Linien hier sein. Man kann ja vielleicht sich auch mal Details angucken. Was weiß ich, was die Taube gerade im Schnabel hat oder so, die da unterwegs ist.
Ja.
Einfach mal brechen.
Die einfach mal brechen.
Gewohnheiten.
Genau.
Ja, die lieben Gewohnheiten.
Einfach mal was anderes machen, genau.
Ja.
Ja. Das einfach mal als Streetfotografie in die Natur gehen, wie der Mike das jetzt macht.
Mhm.
Und dann finde ich finde das spannend, wenn man so guckt, was kann ich denn von der einen Geschichte mit in die andere nehmen? Weil Licht und Schatten gibt es ja überall.
Mhm. Hm? Ihr hattet mal irgendwie einen Podcast gemacht, dann bin ich hier losgezogen und habe gesagt, so, ich mache jetzt Streetfotografie hier auf dem Land, weil ich wohne außerhalb von Wolfsburg.
Ja, das war noch mit dem Thomas zusammen, Kleinstadtfotografie.
Oder Thomas, das kann sein. Ich habe halt gedacht, ich lege mal einfach so die Geflogenheiten der Streetfotografie, ne, schön Lichtlücken, was weiß ich, starke Kontraste.
Was man so macht auf der Straße, genau.
Was man schön im urbanen Umfeld machen kann, das mache ich immer auf dem Dorf.
Und?
Ja, da sind dann schöne Bilder von Pferden bei rausgekommen und Bienchen. Und
ja, guck, geht doch.
Kinder, die mit dem Catcar über ein Dings knallen, hier über den Feldweg.
Irgendwelche Nachbarn, die da stehen und sich fragen, was macht der da?
Das sowieso, die halten mich eh für verrückt. Das ist so. Ja.
Ja.
Sehr schön. Nee, aber das war auch mal ganz nett. Ich bin da auch noch am Überlegen, weil ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass hier 8 Kilometer außerhalb von Wolfsburg 90% der Menschen, die hier leben, auch bei Volkswagen arbeiten oder gearbeitet haben.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Der Rhythmus dieses Dorfes ist bedingt vom Rhythmus der Schicht.
Mhm. Da ist mein Leben ja auch. Ich mache ja Schichtdienst und mein Leben ist auch davon geprägt.
Ja, aber hier ist es die ganze Region. Du musst dir vorstellen, krass. Hier in Wolfsburg, als ich hierher gezogen bin 2007, hing beim Bäcker an der Tür ein Schild. Während des Werksurlaubs geschlossen. Die Aussage ist ja erstmal jetzt nicht verwirrend.
Ja.
Aber wenn man wie ich hier in die Region zieht, dann fragt man sich, ja, wann ist denn dieser Werksurlaub?
Welcher Werksurlaub überhaupt? Genau.
Ja. Und wie gesagt, das war außerhalb der Stadt. Aber das ist hier kulturprägend.
Ja.
Und hier in diesem Dorf passiert halt nichts, außer wenn ich morgens laufen gehe, 5.30 Uhr, 6.30 Uhr, irgendwann dazwischen, dann ist hier die Straße knallvoll mit Leuten, die zur Schicht fahren.
Ja, klar.
Wenn dieser ominöse Werksurlaub ist, dann passiert nichts. Mike Kroner hat mal einen Streetwalk gemacht und das war ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst. Also ein Fotowalk
auf der Fußgängerzone
in Wolfsburg.
Und da war nichts.
Und ist ganz, ganz verwundert, dass er da keine Menschen trifft. Ja, weil die sind alle weg.
Alle im Werksurlaub, genau. Ja.
Ich werde das nachher auch bei der Eröffnung sagen. Es gibt einen Fotografen, an dem ich mich stark orientiere bei meiner Architekturfotografie und Industriefotografie. Das ist Heinrich Heidersberger.
Den kenne ich leider gar nicht.
Haus- und Hoffotograf von Volkswagen gewesen. Du kennst wahrscheinlich das Foto mit dem VW-Kraftwerk drauf. Das hängt zum Beispiel im MoMA in New York. Mhm. Und das hing auch mal im Olympia-Pavillon 1972 bei den Olympischen Spielen. Das ist so eins der ikonischen Fotos von ihm. Und Heidersberger hat mal ein Buch über die Stadt hier gemacht. Und in dem Buch sagt er, diese Stadt wurde zu einem Zwecke erbaut, zur Herstellung des Volkswagens. And that's it.
That is it.
Ich hatte hier ukrainische Flüchtlinge wohnen im Nachbarhaus, hatte ich 8 Leute untergebracht. Und dann sagten die, nachdem sie sich eingerichtet hatten und so ein bisschen flügge geworden sind und gesagt haben, ja, wir trauen uns mal raus, sagten sie, wir wollen mal mit dem Bus in die Stadt fahren und mal einen Kaffee trinken und so. Mhm. Ich sage, ja, überhaupt kein Problem, lass uns mal an die Bushaltestelle gehen. Dann haben wir geguckt, welcher Bus fährt in das Stadtzentrum. Gut. Und ich habe hier vorne im Garten zu tun gehabt. Und nach einer Stunde waren die wieder da. Sag ich, was los? Keinen Bock auf Kaffee gehabt oder was? Ja, nein. Wir sind in diese Stadt gefahren, die heißt Wolfsburg. Und es muss aber die falsche Buslinie gewesen sein, weil wir wollten in die Stadtmitte. Wir wurden allerdings vor einem Werk herausgelassen. Da sage ich, ja genau, das ist die Stadtmitte. Also, ne, von der Wahrnehmung her.
Ja.
Es gibt wahrscheinlich keine andere Stadt außer Tata City in Indien, wo eine ganze Stadt um ein Stahlwerk gebaut ist, wo ein Berg in der Stadtmitte steht. Und ja,
also auch bei uns in Camp Lindford tatsächlich.
Ja.
Bei uns in Camp Lindford gibt es das Bergwerk mitten in der Stadt.
Okay.
Das ist jetzt auch geschlossen mittlerweile, da ist jetzt ein Park, wo auch schon mal die Landesgartenschau stattgefunden hat. Und ist aber auch mitten in der Stadt.
Okay.
Der Förderturm.
Der Turm steht mitten in der Stadt. Wow. Ja. Mein Opa ist von Altem Bochum. Da war das, glaube ich, auch so. Ne? Also ich glaube, der ganze Ruhrpott ist so um diese...
Ja, wir sind komplett unterkellert hier.
Drumherum gebaut.
Ja. Alles um Kohle und Eisenerz.
Und das ist ja jetzt eine Region, die die Transformation geschafft hat, oder?
Ja, zum größten Teil.
Also die Strukturen sind zwar noch da.
Ja, und vieles ist auch toll. Die
Jobs sind woanders, oder?
Die Jobs sind woanders und es ist auch viel aus den Dingen gemacht worden, aber die Liebe fehlt noch ein bisschen, habe ich immer das Gefühl. Zur Heimat, zum Hiersein. Also ich bin jetzt auch nicht der große Heimatliebende oder sonst was, aber ich finde, man sieht das, ob die Leute die Gegend lieben, in der sie wohnen. Weil dann liegt da nicht so viel Müll rum.
Mhm.
Na, und hier ist wenig Liebe.
Mhm.
Leider ganz viel Müll überall und keiner fühlt sich zuständig. Und ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt blaue Müllsäcke mitnehmen würde auf meiner Hunderunde, ich hätte bald jeden Tag einen voll. Was soll denn das? Ja, dann soll ich die Entsorgung auf meine Kappe nehmen. Also, ne, weißt du? Klar hebt man mal was auf und tut was weg, aber es ist leider viel im Ruhrgebiet.
Es sieht mir nach, aber ich meine, du bist ja wahrscheinlich geprägt von deinem Wohnumfeld. Also diese Aussagen, die du gerade getroffen hast, sind ja wahrscheinlich getroffen von deinem Wohnumfeld. Das, was du täglich siehst, wenn du vor die Tür trittst, mit dem Hund losgehst, zur Arbeit fährst, gehst, whatever. Was ist denn das für eine Struktur, Camp Lindford? Sind das ehemalige Bergwerksarbeitersiedlungen? Oder,
richtig. Ja,
okay. Und dann wohnt ihr auch in so gestaffelten Backsteinhäusern drin, oder?
Ja, nicht alle, aber viele.
Mhm. Mhm. So, jetzt sind das aber alles keine Arbeiter mehr. Die arbeiten ja jetzt alle im Dienstleistungsbereich oder im Pflegebereich wie du oder
sonst was, genau. Im
sozialen Bereich. Und die arbeiten ja wahrscheinlich auch nicht mehr in Camp Lindford. Ist ja nicht so, dass die abends von der Hütte kommen oder vom Bergwerk.
Ja.
Ja, das ist auch nochmal sowas, wo ich mir hier über die Region Gedanken mache. Also wenn du sagst, der Müll steigt in dem Moment, wenn der Zweck sich ändert, ist natürlich, ich bin jetzt provokant, aber das könnte man ja so ableiten.
Ja, das ist dann so, hier alle 4 Jahre siehst du da mal ein paar Politiker mit Müllsäcken, wir machen unsere Stadt sauber oder es gibt irgendwelche Schul- oder Kindergartenaktionen, aber das ist dann ja nur rumdoktern an den Symptomen. Also ich räume den Müll weg, der da liegt, aber dieses Bewusstsein bei der Leute, ey, wir wollen in einer schönen Stadt wohnen. Ich möchte gar nicht, dass meine Stadt so aussieht. Das ist einfach nicht da. Leider. Andersherum ist also natürlich, nimmst du dich in einem Erste-Klasse-Waggon auch anders als wie im Dritte-Klasse-Waggon. Ja, wenn es schön ist, dann bist du da auch schon von vornherein etwas vorsichtiger. Als wenn es eh schon versaut ist. Ja, wenn dein Bonbonpapier zwischen den ganzen Autoreifen, leeren Kartons und Zigarettenstummeln und so weiter nicht mehr auffällt, dann benimmst du dich vielleicht anders. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ist halt nicht schön.
Also,
weißt du, wenn du hier in Kapp-Lindfort, Duisburg und die Gegend unterwegs bist und dann nach Hamburg fährst und staunst, wie sauber Hamburg ist.
Okay.
Ne? Wie so eine große Stadt so sauber sein kann.
Kann das vielleicht auch sein, dass, also klar, ne? Wenn du oder ich nach Hamburg fahren, dann laufen wir da halt vielleicht auch an der Binnenalster rum, drücken uns mal am Leica-Store die Nase platt.
Ja, aber ich lande auch schon mal in irgendwelchen Zähnevierteln.
Mhm.
Ja. Und selbst da.
Was mir aufgefallen ist, hat er hier systematisch alle Stadtteile von Wolfsburg durchfotografiert. Und wo die Leute keine Bindung an den Wohnort haben, da sieht es furchtbar aus.
Ja, die fühlen sich nicht angebunden, die mögen ihre Stadt nicht.
Ja, auch wenn das so Durchgangsgeschichten sind, was weiß ich. Wir haben ja hier in Wolfsburg Wohnraum bis zum Abwinken, weil ein Teil der Stadtentwicklung, auf die ich davor ja schon mal referenziert habe in den 60er Jahren, halt war, Urbanität durch Dezentralisierung zu schaffen, so hieß das. Also man könnte auch sagen, es wurden Trabantenstädte ohne Ende gebaut. Das hört sich dann aber nicht so schön an, wie Urbanität durch Dezentralisierung schaffen.
Das hört sich sehr toll an. Das ist
die Buden stehen jetzt halt leer. Das sind so Betonhäuser, zugegebenermaßen von namhaften Architekten gebaut. Und da steht halt sehr viel leer. Und viel wird halt genutzt für Geflüchtete, um die unterzubringen, bis sie dann ihre finale Unterkunft hier in der Region haben.
Ja.
Und da sieht es halt wüst aus. Also einfach, ne, ich sag jetzt, also bitte nicht zu diesem Kurzschluss kommen, Flüchtlinge sind schmutzig und verschmutzen ihre Umwelt. Nein.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Damit
nicht. Ich glaube auch nicht, dass du so denkst.
Die Leute haben halt keine Bindung an den Ort, was erstmal normal ist, wenn man Geflüchteter ist. Dann ist man eher unterwegs, anstatt statisch sich an einem Ort aufzuhalten. Und es entsteht halt natürlich auch jede Menge Müll, weil die dann in kurzer Zeit auch wieder ausziehen müssen, die Wohnung geräumt wird und dann wieder neue Leute einziehen, die vielleicht auch wieder andere Sachen mitbringen, was den Leuten gegönnt sei. Weil in dieser Überflussgesellschaft wird auch sehr, sehr viel, Gott sei Dank, hier verschenkt. Ich habe das gesehen. Also als wir hier die 8 ukrainischen Flüchtlinge in 22 aufgenommen haben, die waren innerhalb von 14 Tagen komplett ausgestattet, was ein toller Start für die war.
Ja.
Weil die haben alles verloren. Ne? Die kamen aus einer Stadt, die im Februar 22 von den Russen besetzt wurde. Und Side Note, deren eigenes Eigentum, deren Immobilie ist jetzt verkauft von einer russischen Immobilienagentur an irgendwelche wohlhabenden Russen, die sich halt in der Südukraine jetzt eine schicke Immobilie gekauft haben. So, aber gut, das ist jetzt nur eine Seitenbemerkung, die mich trotzdem stinkig macht. Mhm. So, aber der Punkt ist halt, Gott sei Dank kriegen die Leute halt hier auch viel, was aber auch dazu führt, dass dann halt viel auf der Straße rumliegt, was dann erst wieder von den Stadtwerken abgefahren werden muss. So, und das ist so eine Beobachtung. Wir haben ja so ein Viertel, wo die Leute untergebracht werden, weil es glücklicherweise so viel Wohnraum gibt, den die Stadt verwalten kann. Und da sieht es so aus. Andere Stadtteile wiederum sind doch sehr schick. Und hier auf dem Dorf sowieso, ne? Hier gibt es die Dorfputzer. Ja, das sind ältere Herren, ja. Die dann halt auch hier in unserem Mitteilungsblättchen aufrufen, dass man mal das Dorf putzen möge.
Krass.
Und da kann man sich ihnen anschließen und die bauen dann auch Bänke, die stellen sie im öffentlichen Raum hin. Für die Streetfotografen unter den Zuhörern und auch dich, guckt mal, im öffentlichen Raum gibt es eigentlich kaum noch Sitzplätze, fällt mir auf.
Nee, und wenn.
Die man gratis nutzen kann.
Da, ja, wenn dann. Muss man
einen Kaffee bezahlen oder so.
Ja, oder wenn dann, dann ist das diese passive Architektur, ist, glaube ich, der nettere Begriff, auf der man sich nicht mehr ausruhen kann, wo man nicht mehr schlafen kann, wenn man kein Obdach hat.
Das sind dann die Bänke, die so unterbrochen sind.
Damit so in der Mitte dann so, kann. Ja, damit sie ja, die älteren Menschen besser aufstehen können.
Ah, okay.
Ist dann die Ausrede. Aber in Wahrheit ist es dafür, ja, dass du dann halt dich da nicht mehr lang machen kannst. Da gibt es viel da. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema.
Ja, und das wird auch direkt mit Streetfotografie zu tun.
So Barrieren. Barrieren und Barrierefreiheiten, das ist ein ganz spannendes Fotothema.
Genau.
Diese weißen Linien an den Bushaltestellen und so weiter, ja. Die für Menschen mit Sehschwäche gemacht sind, was viele gar nicht so wahrnehmen.
Mhm.
Und so, das ist ein ganz spannendes Thema.
Da war ich begeistert. Ich habe 3 Jahre in Peking gewohnt, von 2016 bis 2019. Und das war wirklich perfekt ausgestattet. Und das auch in den Hutongs, also die Altstadt, die 3000 Jahre alte Altstadt von Peking, in der immer noch Leute wohnen in diesen teilweise 3000 Jahre alten Häusern, was auch begehrter Wohnraum ist in Peking. Und selbst da war es dann toll integriert, damit man halt mit einem Blindenstock den Weg findet, also diese runden Dinger, die dann in diesen Steinen entlang dieser weißen Linien sind.
Ja, genau.
Siehst du, ist doch ein tolles Thema. Fällt mir gerade auf, Straßenfotografie muss ja nicht immer nur dekorativ sein.
Richtig, man kann auch mal diese Themen aufgreifen.
Ja, das ist doch cool.
Ja. Ja. Ja, wollen wir den Gedanken mitnehmen und dann...
Den nehmen wir mit und machen uns mal Gedanken. Genau. Ich fahre nämlich jetzt in die Stadt.
Ja, genau. Ich fahre jetzt gleich zum Dienst. Spätdienstwoche.
Ah ja. Ja. Dann wünsche ich dir eine angenehme Schicht.
Gut, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Musik. Und nee, bevor ich die Musik mache, muss ich noch jemanden grüßen. Kriegt noch jemand ein besonderes Winken, weil in der letzten Folge habe ich das Winken vergessen.
What?
So what, genau. Und darum wird jetzt mal ganz besonders für Rita und Olaf aus Amerika gewunken. Winken, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss. Rita und Olaf.